Stäbchen rein, Spender sein. Das ist der Slogan der deutschen Knochenmark-Spenderzentrale. Knochenmark oder auch Stammzellen werden zum Beispiel benötigt, um Menschen zu helfen, die an Leukämie, also Blutkrebs, erkrankt sind. Diese Spenden sind nicht nur enorm wichtig, sondern können von mir und euch gegeben werden. Meine Kollegin Anni Stoßberg hat mit Annette Herder gesprochen. Sie ist zuständig für die administrative Leitung der Knochenmark-Spendezentrale im Uniklinikum Düsseldorf und erklärt, was genau die KMSZ ist und warum sie so wichtig ist.
Es ist so, dass die Knochenmark-Spendezentrale ist in den 90er Jahren gegründet worden, wie auch andere Knochenmark-Spendezentralen an anderen Orten, als man feststellte, dass man bei Blutkrebserkrankungen Knochenmark bzw. Stammzellen transplantieren kann und so den Menschen eine realistische Chance auf Heilung geben kann. Und dann wurden diese Register aufgebaut. Und bei uns sind bis heute ca. 210.000 Menschen registriert, die bereit sind, für jemanden mit einer Leukämie Stammzellen oder Knochenmark zu spenden.
Sie haben gesagt, es ist eine Art Kartei. Wie kann man sich das vorstellen? Also wie genau arbeiten Sie? Wie sieht die Arbeit der Knochenmark-Spenderzentrale genau aus?
Also wir haben hier eine Datenbank, wo die Leute drin sind mit ihren eben Anschriften, dass wir sie wiederfinden können. Und zu jeder Person eine genaue Gewebetypisierung, weil ja Voraussetzung für eine erfolgreiche Transplantation eine genaue Übereinstimmung der Gewebemerkmale zwischen Spender und Empfänger ist. Und das müssen Sie sich als riesige Datenbank vorstellen. Davon gibt es in Deutschland ungefähr 25 Register, die haben alle diese Datenbanken. Und das läuft dann in einer deutschlandweiten Datenbank zusammen und von dort in eine weltweite. Mhm. So, und wenn jetzt irgendwo auf der Welt ein Mensch eine Leukämie hat, im weitesten Sinne, und alle anderen Therapien versagen und man sagt, okay, dann kann man jetzt nur noch versuchen, Stammzellen zu transplantieren, um ihnen zu helfen, geben die Kliniken die Gewebemerkmale des Patienten, können die in ein Suchprogramm eingeben, bei dieser weltweiten Datenbank, und dann haben sie hoffentlich das Glück, dass sie für den Patienten ein, zwei oder vielleicht auch mehrere möglicherweise passende Spender finden.
Das heißt, wenn jetzt in Düsseldorf quasi jemand eine Spende braucht, dann kann die auch aus einem ganz anderen Teil der Welt kommen.
So läuft es, ganz genau. Ja, also die Düsseldorfer Patienten erhalten ihre Spender aus der ganzen Welt und wir vermitteln auch Spenden in die ganze Welt, also Transplantate in die ganze Welt.
Sie haben eben schon darüber gesprochen, wie viele spendenbereite Menschen Sie in der Kartei haben. Wie sieht denn der Bedarf aus? Also ist das, wie gehen die Zahlen da auseinander von Menschen, die bereit sind zu spenden und Menschen, die dringend eine Spende brauchen?
Also bei uns sind 210.000 registriert. In Deutschland, wenn man alle Register zusammennimmt, haben wir 7,5 Millionen registriert, nur so zum Hintergrund. Und weltweit sind schon 25 Millionen. Aber die Gewebemerkmale, die sind so eben unterschiedlich, dass es schwer ist, passende zu finden. Deswegen je mehr, desto besser. Jeder Fünfte findet auch heute noch keinen passenden Spender. Dass man immer bestrebt ist, die Zahl weiter zu erhöhen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden findet? Also ich bin zum Beispiel, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, seit 7 Jahren in der Kartei und warte eigentlich immer darauf, dass mich vielleicht mal irgendwer anruft und sagt, es passt und man kann helfen, aber der kam bisher nicht. Also ist das so schwierig, da wirklich passende Spenderinnen und Spender zu finden?
75% der Patienten finden innerhalb der ersten 3 Monate passenden Spender. Und für 20% ungefähr findet man auch gar keinen passenden Spender. Da findet man nur Spender, die teilweise passen. Und das transplantiert man natürlich dann nicht so gerne, weil die Erfolgsaussichten einfach nicht gut sind.
Ja, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass man so ein Match hat. Also man findet für einen Patienten oder eine Patientin einen geeigneten Spender oder Spenderin. Erklären Sie doch mal, was kommt dann auf die Person zu, die spenden will? Also wie wird die benachrichtigt und wie sieht das kommende Prozedere dann aus?
Also es ist so, dass die Klinik sieht ja dann, okay, in Düsseldorf ein Spender mit der Nummer so und so könnte eventuell passen. Dann kontaktieren die uns und sagen, der Spender mit der Nummer so und so passt für unseren Patienten wahrscheinlich. Bitte kontaktieren Sie den Spender. Nehmen wir Kontakt mit dem Spender auf und bitten den dann um eine Blutprobe. Bis jetzt ist es ja dann, zur Typisierung kam es ja immer nur mit dem Wangenabstrich, mit dem Wattestäbchen. Dann brauchen wir eine Blutprobe. Aus der Blutprobe werden dann nochmal die Gewebemerkmale typisiert, genauer typisiert. Und es werden sogenannte Infektionsmarker auch schon gemacht. Also es wird geguckt, ob der Spender eventuell eine Hepatitis, HIV, irgendwelche Infektionskrankheiten haben, die ihn dann auch von der Spende ausschließen würden.
Mhm.
In dem Prozess fliegen 9 von 10 dann doch raus, weil sie nicht genau passen.
Mhm.
Wenn Sie dann das Rennen machen und Sie sind der 10. und passen für den Patienten, bitten wir Sie zu einer Gesundheitsuntersuchung. Dann kommen Sie einen halben Tag in die Klinik und werden einmal auf den Kopf gestellt hier von unseren Ärzten. Das ganze Programm, um zu gucken, dass Sie vollständig gesund sind. Denn für einen gesunden Spender ist es keinerlei Risiko, Stammzellen oder Knochenmark zu spenden. Aber das muss man eben sicherstellen. Und wenn Sie das auch, diese Hürde nehmen, wird mit Ihnen besprochen, ob Sie Knochenmark spenden wollen oder Stammzellen. Und die gängige Methode, die Zellen zu spenden, sind mittlerweile aus dem Blut, also Stammzellen.
Mhm.
Das wird zu 80-90% werden die Zellen aus dem Blut gewonnen. Das ist so ein bisschen wie eine Dialyse, sag ich mal, oder eine Thrombozytenspende.
Ja.
Die kommen morgens rein, ist ambulant, keine Narkose, werden angeschlossen an eine Maschine, dann läuft ihr Blut durch diese Maschine, die kann die Zellen, wir brauchen, rausfiltern und den Rest bekommen Sie wieder zurück. Das ist ein geschlossener Kreislauf.
Mhm.
Ja, danach können Sie dann auch nach Hause gehen.
Okay, das klingt jetzt eigentlich erstmal relativ harmlos. Gibt es denn da irgendwas, was man beachten muss? Also kann es einen Nachteil für mich geben, wenn ich das gemacht habe? Muss ich da irgendwie später noch auf mich aufpassen nach dieser Spende?
Nein, Sie können nach der Spende, geht es Ihnen gut. Die Spender stehen auf und fahren nach Hause im Prinzip, ja. Und Sie werden auch noch, wir haben, seit das gemacht wird, haben wir ja groß angelegte Follow-ups, also Nachsorgeuntersuchungen. Alle Spender weltweit werden 10 Jahre nachbeobachtet, ob es irgendwelche Auffälligkeiten nach Spende gibt. Weil dann müsste man das ja abbrechen. Man darf ja nicht einen Spender gefährden, um jemand anders zu helfen. Und da sind bis heute keine Risiken eben bekannt geworden. Wir machen es jetzt seit den 90er Jahren, also immerhin jetzt schon fast 40 Jahre. Um genug Stammzellen zu haben und die auch ins Blut auszuschwemmen, damit wir die schön sammeln können, simulieren wir ein paar Tage vorher Ihrem Körper, Sie hätten eine Infektion.
Mhm.
Wenn Sie so eine Lungenentzündung oder eine Erkältung haben, mobilisieren Sie auch Stammzellen. Das ist ein natürlicher Mechanismus, das machen Sie, damit Sie die Infektion bekämpfen können.
Ja.
Und wir machen Ihrem Körper vor, durch ein Hormon, was Sie ein paar Tage vorher nehmen müssen, dass Sie krank sind.
Mhm.
Das heißt, als Nebenwirkung kann es sein, dass Sie auch so ein bisschen Erkältungssymptome kriegen. Dass Sie sagen, wow, ich fühle mich so lätschig, irgendwie habe ich das Gefühl, ich brüte was aus. Sobald wir die Stammzellen abgesammelt haben und Sie dieses Medikament absetzen, ist das weg.
Okay, aber ich sag mal, eine kleine Erkältung für vielleicht ein Menschenleben ist, glaube ich, ein ganz fairer Deal.
Und das empfindet auch jeder anders. Einige sagen, ich habe überhaupt nichts gemerkt, andere sagen, oh, es war schon nicht sehr schön. Gut, das ist dann subjektives Empfinden.
Ja, also ich kann mir aber vorstellen, was viele Spenderinnen und Spender eint, ist das gute Gefühl danach, wirklich jemandem aktiv geholfen zu haben.
Absolut, ja.
Wie sieht das denn rechtlich aus? Ich glaube, wenn das weltweit passiert, ist es sowieso schwierig. Gibt es die Möglichkeit für Spenderinnen und Spender, irgendwann mal demjenigen gegenüberzutreten, dem das Leben durch die Spende gerettet wurde? Oder ist das so heikel, auch rein medizinisch und heilungsprozessmäßig, dass man davon absieht?
Ist international national eben in den Ländern unterschiedlich geregelt. Die meisten oder viele der Länder haben unsere Regelung, dass es die ersten 2 Jahre möglich ist, anonym Kontakt zu haben.
Mhm.
Also über unser Register, da können Sie als Spender uns anschreiben oder anrufen und sagen, ich möchte gerne wissen, wie es meinem, in Anführungszeichen, Patienten geht. Und wir erkundigen uns dann und leiten das dann weiter. Und nach 2 Jahren darf die Anonymität aufgehoben werden, wenn Spender und Empfänger einverstanden. Also wenn beide zustimmen, dann lernt man sich kennen. Das kommt immer wieder vor. Das kommt schon relativ häufig vor.
Das sagt Annette Herder von der Knochenmark-Spendezentrale Düsseldorf. Und Leute, grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch, der zwischen 17 und 55 Jahre alt ist und nicht bereits bei der DKMS oder einer anderen Datei registriert ist, Stammzellspender werden. Dann könnt ihr das Set mit dem berühmten Wattestäbchen zu euch nach Hause ordern und den Wangenabstrich zu Hause machen. Wie genau das Stäbchen-rein-Spender-sein-Ding funktioniert, das testen wir gleich mal.